Der heutige Sonntag heißt ja Trinitatis und er nimmt uns mit hinein in das, was ja vergangene Woche, was wir in der vergangenen Woche miteinander gefeiert haben. Jetzt folgen nochmal 22 Sonntage, die alle irgendwie so heißen. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, dritter Sonntag nach Trinitatis. Je nachdem, ob Ostern früher oder später ist, haben wir sie immer so zwischen 22 und 27 Sonntage nach Trinitatis. Das ist nicht sehr einfallsreich, aber ja, so ist es. Jetzt könnte man sich aber fragen, sag mal, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das sind ja so die drei großen christlichen Feste. Und wenn man allein nach dem Gottesdienstbesuch sich richtet, welcher Gottesdienst oder welches Fest ist für uns am unwichtigsten? Pfingsten. Hat auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Also man, aber naja, also Weihnachten ist immer gut besucht, Ostern geht auch einigermaßen, Pfingsten sind immer viele auf Reisen, weil irgendwie Pfingsten auch für uns ja nicht so eine Riesenbedeutung hat. Wir haben ja am vergangenen Sonntag auch über Pfingsten nochmal nachgedacht und was dort geschieht. Und eigentlich wäre es ja schön, und deswegen passt das auch heute, der Daniel hat es ja auch am Anfang schon so erwähnt, eigentlich wäre es ja schön, wenn das passieren würde, was damals beim ersten Pfingstfest dann auch geschehen ist. Es kam ja zu diesem Sprachwunder. Alle haben sich verstanden, alle haben verstanden, was geredet wurde. Und das hoffe ich natürlich auch für den heutigen Tag. Aber Sprache ist ja eben oft etwas auch, was so ein bisschen voneinander trennen kann. Und nicht nur die Sprache, sondern eben auch, sag mal, die Lebensentwürfe, die dahinter stehen. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass wir hier bei uns in dieser Gemeinde das so leben können, was wir heute auch nochmal zum Ausdruck bringen, nämlich, dass wir als deutsche Gemeinde, als vietnamesische Gemeinde und als russischsprachige Gemeinde hier unter einem Dach miteinander Gottesdienst dann auch feiern, dann zwischendurch auch jeder auf seine Weise, aber damit, dass wir miteinander hier unter diesem Dach Reich Gottes leben. Und wer dann bei unseren russischsprachigen Geschwistern auch mal vorbeiguckt, der wird schnell etwas entdecken. Wir haben, glaube ich, am Anfang immer gesagt, unsere russischen Geschwister. Und dann habt ihr immer gesagt, nee, stimmt ja nicht. Weil ihr seid ja von der Sprache vereint, aber kommt aus unterschiedlichen Ländern. Ihr habt in eurer Gemeinde Menschen, die aus Russland kommen, Menschen, die aus der Ukraine kommen. Wie geht das in diesen Zeiten? Vielleicht sollten wir mal im Bundeskanzleramt anrufen, sie zu euch einladen und sagen, guckt euch das mal an, es geht. Wir haben gerade bei uns ja wieder ein paar Praktikanten und dort haben wir einen Praktikanten, der kommt aus Russland und eine Praktikantin, die kommt aus der Ukraine. Es geht. Es geht. Wenn Menschen sich auf den Weg machen, Wege zueinander zu finden, dann gibt es dort Möglichkeiten. Und das, finde ich, ist eben das Großartige, was wir auch hier bei uns in der Gemeinde erleben, hier in diesem Haus erleben. Und dafür bin ich, wie gesagt, sehr dankbar. In der vergangenen Woche, hat es ja gerade erwähnt, wir haben Pfingsten gefeiert und wir haben darüber nachgedacht, so wie ist das eigentlich mit dem Geist Gottes im Alten Testament? Und dann ging es so ein bisschen eben um Ruach, um das, was sich da dahinter verbirgt. Und ganz zum Schluss wurde dann deutlich, naja, der Geist, das ist etwas, der Geist ist jemand, der etwas aufbrechen will. Also es geht bei der Frage nach der Trinität, nach der Dreieinigkeit Gottes eben nicht so um ein Gedankenmodell, sondern wir haben versucht in der Geschichte, wir haben uns ja die letzten Sonntage mit dem Konzil von Nicea beschäftigt, wir haben versucht in der Geschichte das dann irgendwie zu beschreiben, was Realität und was Wirklichkeit geworden ist in dieser Welt, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat über alles Fleisch. Und das ist eben nicht nur etwas, worüber man so philosophiert, sondern dieser Geist, das ist das Natürlichste, was es gibt. Das ist nichts Übernatürliches. Da kommt man drauf, wenn man eben im Alten Testament sich damit beschäftigt. Es geht nicht darum, irgendwie so etwas, was man am Ende nicht beschreiben kann, irgendwie anzubeten und wo wir sagen, naja, irgendwie ist aus einer anderen Welt. Natürlich ist aus einer anderen Welt. Aber wenn die Bibel, gerade das Alte Testament von diesem Geist redet, ist es das Natürlichste der Welt. So wie jeder einen Vater hat, so wie wir alle wissen, was unter Sohn gemeint ist, weiß der Hebräer, was mit diesem Heiligen Geist gemeint ist. Und das ist eben nicht so ein frommes Gespenst, was irgendwie durch die Welt wabert, sondern es ist die Lebenskraft, die Lebensenergie, die dem Menschen immer wieder dann auch lebendig werden lässt. Und letzten Donnerstag haben wir dann in der Bibelstunde das nochmal so ein bisschen auch versucht zusammenzufassen. Und es geht eben um diese Wirklichkeit Gottes in dieser Welt, die bei uns Menschen, man könnte sagen, gestört ist. Man könnte auch sagen, der Mensch ist geisteskrank. Wir alle miteinander sind geisteskrank. Weil, und das ist das, was uns ja in der Bibel begegnet, weil etwas im menschlichen Leben schiefgelaufen ist. So berichtet uns das die Bibel vom Ursprung her, dass die Schlange, Gott hatte zu Menschen ja gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber von diesem Baum, von dem Erkenntnis des Guten und des Bösen, dürft ihr nicht essen. Ansonsten von allen Bäumen dürft ihr essen, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Und dann kam die Schlange und sagte, sollte Gott gesagt haben, lass uns nochmal drüber nachdenken. Und nein, ihr werdet nicht sterben, sondern euch werden die Augen aufgetan. Und das hatten wir am Donnerstag dann auch kurz. Hat eigentlich Gott hier gelogen? Weil was war nach dem Sündenfall? Ist der Mensch gestorben? Nein, ist er nicht, er hat weitergelebt. Also die Schlange hatte recht mit dem, was sie gesagt hat. Du wirst nicht sterben. Ja, war das jetzt nur so eine Drohung, wie das manchmal Eltern mit ihren Kindern so machen, dass sie sagen, wenn du das machst, dann. Und am Ende nicht viel mehr als heiße Luft. Der Mensch hat physisch weitergelebt. Er ist nicht tot umgefallen, als wenn er irgendwie ein Gift zu sich genommen hätte. Aber er hat ein Gift zu sich genommen, was in ihm etwas getötet hat. Und das war die Vertrauensbeziehung zu Gott selbst. Das ist im Menschen gestorben. Da ist ein anderer Geist in ihn hineingefahren, der ihm dann sagt, du trau dem lieber nicht. Du weißt nicht, was er mit dir machen wird. Du weißt nicht, wie er mit dir umgehen wird. Schau zu, dass du nach Möglichkeit dein Leben selber in die Hand nimmst. Weil jeder ist doch seines Glückes Schmied, oder? Und das war so das, was im Paradies dann geschehen ist, dass der Mensch in diese Beziehungskrise hineingekommen ist und, ich sage mal, geisteskrank geworden ist. Weil in ihm ein Geist rumort, der ihm immer etwas einredet, was dem Leben nicht dient, ja, was am Ende das Leben tötet. Zuallererst hier innen drin, aber dann am Ende auch natürlich in dem, was nach außen hin geschieht. Nein, der Mensch ist nicht tot umgefallen, nachdem er von diesem Baum der Erkenntnis gegessen hat, aber in ihm ist etwas gestorben. Und Pfingsten ist dieses Geheimnis, dass Gott selbst das, was in uns gestorben ist, durch seinen Geist wieder lebendig machen möchte. Und wir wissen das, dort, wo das Leben sich Bahn bricht in unserer Welt, da muss etwas aufbrechen. Das hast du schon sehr früh auch erlebt, als du auf die Welt gekommen bist. Wäre der Mutterschoß nicht durchstoßen worden, dann wärst du jetzt nicht hier. Das ist ein Prinzip des Lebens, dass etwas aufbrechen muss, damit es leben kann. Das ist ein Prinzip, was zu unserem Leben dazugehört, dass etwas aufbrechen muss, damit sich das Leben entwickelt und entfaltet. Und das, was wir an Pfingsten feiern, ist diese Realität, Gott ist durch seinen Geist nochmal in diese Welt hineingekommen, um in uns etwas aufzubrechen. Wir hatten letzten Sonntag ja das auch schlechter Konservatismus. Es gibt Menschen, die sagen, wir müssen alles irgendwie bewahren, was sich in den vergangenen Jahren bewährt hat. Zum Beispiel die Lieder, bei denen uns immer das Herz aufgeht. Das muss man bewahren. Die Bibelübersetzung, so oder so Gottesdienst, das muss man bewahren. Das ist schlechter Konservatismus. Denn das Leben will immer wieder neu etwas aufbrechen. Das, was wir bewahren müssen, ist das, was sich am Ende wirklich bewährt hat. Und das hatten wir auch schon letzten Sonntag. Das, was sich bewährt in unserem Leben, ist doch nicht die Art und Weise, wie wir denken und wie wir Frömmigkeit verstehen. Oder glaubst du, das ist wirklich das, worauf am Ende auch der Glaube der Menschen dann basieren und ruhen kann, dass sie alle so werden, wie du bist? Ja, aber das ist die Geisteskrankheit des Menschen, dass er so tut, als wäre er das Maß aller Dinge. Das Symbol für diese Geisteskrankheit in der modernen Welt ist für mich das iPhone. Also wenn ihr mal drauf guckt, die anderen Smartphones ist auch ähnlich, aber wenn ihr mal drauf guckt, was seht ihr zuallererst? Aber auf deinem Smartphone ist genauso. Bitte? Ein dunkler Bildschirm? Oh, das ist schlecht, da sind wir beiden ja drauf. Also, ob das jemand sehen will irgendwie? Ja, machen wir so. So, wer? Du, Elfi. Was siehst du zuallererst?
Euch beide.
Guck schneller.
Dunkel. Ja, dunkel.
Nee, was siehst du da drin? Na,
nichts. Meinst du mein Spiegelbild? Oder
ja.
Was? Naja,
warum heißt das iPhone eigentlich Ich-Phone? Das muss man sagen, man darf ja auch nicht, ich sag mal, falsche Wahrheiten verbreiten. Der Name iPhone hat eigentlich nichts mit Ich-Phone zu tun, sondern der Hintergedanke war Internet und Telefon, das kommt zusammen. Aber was ist daraus geworden? In all dem, was es an Anwendungen gibt, ein iPhone, ein Ich-Phone, wo der Mensch sich nur noch um sich selber dreht. Ich kriege immer einen Rappel, also ich gucke da auch zu viel rein. Meine Frau, die hat nicht in allem recht, aber ich kriege immer einen Rappel, wenn ich das sehe, wenn draußen auf der Straße dann Mütter mit ihren Kindern da lang gehen. Und was machen die? Wenn man nur ansatzweise sich das überlegt, dass für Kinder eventuell das, was sie zuerst und am allermeisten sehen, das ist, was sie prägt und was sie dann als Eltern irgendwie anerkennen, dann sage ich mal, mach zumindest auf der Rückseite ein Foto von dir drauf. Es ist nicht gesund. Der moderne Mensch, und das hat nichts mit der Moderne zu tun, sondern das hat im Paradies angefangen durch den Sündenfall. Der moderne Mensch ist eben der sich um sich selbst dreht und dessen ganze Gedanke sich immer darum drehen, wie er vorankommt. Natürlich tun wir auch immer zwischendurch ein paar gute Dinge, aber nur solange sie mir auch gut tun. Wenn mein Gutsein mir nicht mehr gut tut, überlege ich auch zweimal, ob ich das wirklich beim nächsten Mal noch so mache. Ja, der Mensch, und das ist eben die Beschreibung in der Bibel, der Mensch ist gefangen in dieser Wirklichkeit, in dieser Realität. Und Pfingsten heißt und stellt zuallererst die Frage, es heißt, Gott will in dir etwas aufbrechen. Willst du das auch? Das ist die Frage. Gott will in dir etwas aufbrechen, etwas soll wieder neu zum Leben kommen. Willst du das auch? Und vor der Herausforderung stehen wir immer wieder. Und nicht nur einmal im Jahr an Pfingsten, sondern immer und immer wieder neu. Darum haben wir das Kirchenjahr so aufgeteilt, dass nicht die meisten Sonntage dann nach Weihnachten benannt wird, 24. Sonntag nach Christi Geburt. Oder dann 17. Sonntag nach Jesu Auferstehung. Nein, wir beziehen uns in den meisten Sonntagen im Kirchenjahr eben auf Pfingsten, weil das entscheidende Ereignis ist für das Christentum. Ob du, ob ich dann für mich sage, es soll etwas aufbrechen in meinem Leben. Oder ob ich sage, es soll alles so bleiben, wie es war. Und das ist der schlechte Konservatismus, der einfach sagt, es soll so bleiben, weil ich habe mich ja daran gewöhnt. Das ist ja meine Vorstellung, das sind ja meine Ideen und so muss es und soll es bleiben. Es ist geistlos. Es ist schlimmer, es ist geisteskrank. Und von daher hat Pfingsten auch immer, und so lesen wir das ja dann auch in der Bibel, Pfingsten nimmt auch immer so diese Bewegung, dass etwas in Bewegung kommt. Und das ist nun nichts Neues, sondern das ist im Alten Testament genauso. Aufbruch als Prinzip des Lebens, aber auch als Ausdruck des Glaubens. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, nachdem wir dann die Urgeschichte gelesen haben, beginnt Gott seine Geschichte mit seinem Volk und er beginnt sie mit dem alten Vater Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham. Und das ist das erste Wort, was der Mensch in der Gottesbeziehung hört. Das erste Wort, was von Gott kommt. Und der Herr sprach zu Abraham, bleib in dem, was du gelernt hast. Und sieh zu, dass deine Familie und deine Verwandtschaft, dass ihr wohl ergeht. Und ehre das Haus deines Vaters, denn darin habe ich dich gesetzt, damit du glücklich und zufrieden bist. So ähnlich. Das erste Wort, was Abraham hört, ist nicht bleib. Das wünschen wir uns. Das an vielen Stellen, weil früher war ja alles viel besser. Dass an vielen Stellen es einfach so bleibt. Aber das erste Wort, was Abraham hört, lautet geh. Geh. Und das ist Ausdruck des Glaubens. Gott kommt und sagt, geh. Und wir lernen bei Abraham, er ist aufgestanden und losgegangen. Geh. Und dann geht es ihm weiter. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Geh hinaus. Wenn in deinem Leben etwas aufbrechen soll von dem Geist Gottes, von dem, der Ruach, die Ruach muss man ja sagen, dann musst du gehen, dann musst du verlassen, dann musst du das hinter dir lassen. Dann darfst du nicht festhalten an dem, was war, sondern du musst loslassen. Geh. Ich will dir ein Land zeigen, in das ich dich führen werde. Das Land, in dem du leben wirst, ist nicht das Land, das du baust, sondern ist das Land, das ich dir geben will. Und das, was hier aufleuchtet, ist natürlich das Paradies, ist natürlich der Himmel. Und Israel hat davon geträumt, dass Eretz Israel eben der Himmel auf Erden werde. Und wir erleben das ja gerade in diesen Stunden auch wieder. Die Katastrophe, die sich dort abspielt, immer und immer wieder neu um dieses Land. Geh, ich will dir ein Land schenken. Und bis zum heutigen Tage entdecken und erleben wir, naja, wir stellen es uns anders vor. Ausdruck des Glaubens ist, diesen Anruf Gottes zu hören, geh, mach dich auf. Und der glaubende Mensch im Alten Testament, nächste Woche werden wir uns mit dem beschäftigen, was das im Neuen Testament dann meint und bedeutet, der Ausdruck des Menschen, des Glaubens im Alten Testament heißt, er steht auf und er geht. Muss das denn sein? Muss das denn wirklich sein? Es ist doch so schön, was wir haben. Und ich habe mich doch eingerichtet und wir haben uns auch daran gewöhnt. Muss das denn wirklich sein? Und Gott sagt, ja, muss sein. Weil Aufbruch ist nicht nur Prinzip des Lebens, sondern wenn mein Leben bei dir ankommen soll, musst du auch aufbrechen. Und Abraham machte sich auf den Weg. Und hat dann diese Erfahrung gemacht, dass Gott in seine Wirklichkeit hineinkommt. So wie Mose diese Erfahrung ja auch gemacht hat. Abraham, das ist sehr personifiziert auf eine Person. Mose, wir haben ja die Geschichte gehört, hat genau das erlebt für sein Volk. Also dieser Aufbruch ist nicht nur immer ein Aufbruch für den Einzelnen, sondern auch für eine Gemeinschaft. Gott sagt, ich habe euer Klagen gehört in Ägypten und ich will euch in ein gelobtes Land führen, aber ihr müsst aufbrechen. Ihr müsst aufstehen und aufbrechen. Und so ist Abraham eben auch aufgestanden und aufgebrochen. Aber was ist denn mit ihm passiert? Er sollte dann zum Segen werden, oder er sollte gesegnet werden und dann zum Segen auch gesetzt werden. Aber was ist mit ihm geschehen? Wir werden am Donnerstag in der Bibelstunde uns das nochmal ein bisschen genauer angucken, aber nur so in aller Kürze. Ganz einfach, aus 243 wurde 248. Das ist mit Abraham geschehen. Denn wir lesen dann in Genesis 17, wie aus Abraham Abraham wurde. Und der Hebräer ist jetzt nicht einer, der einfach auf Phonetik achtet und irgendwie den guten Klang eines Namens, sondern Abraham war nicht vollständig. Der Zahlenwert seines Namens ist 243. Aber da weiß jeder Hebräer sofort, es reicht doch nicht. Weil die Zahl der Vollkommenheit des Menschen, das hat was mit seinem Körper zu tun, ist doch die 248. Wie viele Gebote gibt es denn? Insgesamt 615, aber davon sind 248 Gebote, also positive Gebote. Und der Mensch setzt sich eben so aus diesen Knochen, damals nach der Erkenntnis, aus 248 zusammen. Und deswegen war Abraham, das war zu wenig. Und es musste, und das ist eben das Hebräische, Donnerstag mehr dazu, es musste dieses He dazukommen, Zahlenwert 5. He ist dieser Buchstabe, der nach oben hin geöffnet ist, weil wenn der Mensch nicht nach oben hin geöffnet ist, sondern sein Dach schließt und sagt, das war's, dann wird er die Freiheit nicht erlangen, dann wird er nicht aufbrechen können. Und so wurde aus Abraham Abraham, weil Gott in seinem Leben wieder etwas dann auch gesund werden oder gesund machen wollte. Und das ist das, worum es geht. Der Mensch muss befreit werden von seiner Geisteskrankheit, die sich immer nur darum dreht, dass er sagt, na ich und ich und ich und ich. Das ist zu wenig. Wenn du meinst, du hättest das Leben und die Fülle des Lebens, wenn du nur möglichst viel an dich und dich selbst denkst, dann ist es am Ende zu wenig. Dann bist du ein armer Mensch. Abraham wusste an dieser Stelle nicht, wohin die Reise geht. Das ist ja das Spannende daran. Also er hat dann nicht kurz im Reisebüro nochmal abgeklärt, wo es dann lang geht und wann er wieder zurück ist. Er wusste überhaupt nicht, wo es lang geht. Die Reise Abrahams war eine Reise ins Ungewisse, in die Unsicherheit hinein. Das gehört eben auch zum Glauben dazu, zu diesem Aufbruch. Eine Reise ins Ungewisse. Und damit verbunden auch eine Reise in die Unsicherheit. Aber, und das ist ja das, was er mitbekommen hat, das Erste ist, ich will dich segnen. Abraham, aus 243 wird 248 werden, damit du wieder dann in diese gute und gesunde Beziehung zu deinem Ursprung hineinkommst, woraus dann wirklich Leben erwächst. Das heißt, ich will dich segnen. Ich will, dass du wieder hineinkommst in diese Beziehung, die zerbrochen ist, in die Beziehung, die vielleicht erstorben ist. Ich will, dass du wieder hineinkommst, weil ohne diese Beziehung wirst du nicht leben. Da bewegt sich vielleicht dein Körper. Aber leben tust du aus dieser Ursprungsbeziehung. Abraham, ich werde und ich will dich segnen. Ich will, dass du wieder ganz und dass du wieder heil wirst. Und dann die nächste Zusage, und du sollst ein Segen sein. Ein Christ oder eine Gemeinde, die sich daran erfreut, dass sie so gesegnet ist und dabei stehen bleibt. Das ist nicht eine Gemeinde, die vom Geist Gottes beseelt ist. Der Geist Gottes wird dich hinaustreiben, zu den Menschen hin. Auf unterschiedliche Weise und jeder so, wie er es dann auch vermag. Aber wenn wir nicht eine Gemeinde sind, die hingeht zu den Menschen, und sie segnet, dafür sorgt, dass in Menschen um uns herum wieder etwas heil wird. Dann müssen wir wieder neu beten. Komm, Heiliger Geist, brich in mir etwas auf. Ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein. So hören wir es hier. Und dann geht es ja nochmal weiter. Und was ist das für ein Gedanke? Und durch dich werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist die Verheißung, die auch über Gemeinde steht. Durch euch werden die Menschen gesegnet. Alle Geschlechter, na, ich glaube, das hatte viel mit Abraham zu tun, aber durch uns sollen Geschlechter und Menschen gesegnet werden. Ich hatte in dieser Woche eine Beerdigung von einem jungen Mann, der ganz schwierig ins Leben gestartet ist, weil die Mutter schon vorgeburtlich, ja, Alkohol ist ein Teufelszeug mitunter. Und dieser Junge war von klein auf davon, von Geburt an davon geprägt. Und hat Schwierigkeiten gehabt, ins Leben hineinzufinden. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und durch dich sollen die Geschlechter gesegnet werden. Durch dich sollen Menschen heil werden. Das ist unsere Beauftragung. Hingehen, nicht einfach nur bleiben, nicht festhalten. Das Erste, was Gott sagt zu seinem Menschen, mit dem er Beziehung wagt und woraus das Volk Gottes hervorgegangen ist, lautet: Geh. Durch dich soll in dieser Welt etwas aufbrechen. Geh. Und das ist die Frage, vor der ich dann immer wieder neu stehe. Will ich das? Will ich das für mich und für mein Leben? Und ich kann euch nur sagen, nein, ich will es eigentlich nicht. Der Gott, an den ich glaube und den ich bekenne, ist ein Gott, der viel im Leben durcheinander bringt, auch in meinem Leben, der mich herausfordert. Und heute Morgen, als wir miteinander die Losung gelesen haben, ist ja heute, was stand da drin? Ein Diener Gottes streitet nicht. So hat Paulus das dem Timotheus geschrieben. Ein Diener Gottes streitet nicht. Eieiei, ich streite mich doch so gern. Vieles von dem, was Gott für mein Leben will, will ich nicht. Aber ich weiß, dass das, was er für mein Leben will, am Ende das ist, wodurch ich leben werde. Und von daher muss ich mich auch immer wieder dem stellen und herausfordern lassen. Wenn mein Gott zu mir spricht, geh. So müssen wir uns alle miteinander herausfordern lassen, wenn unser Herr zu uns spricht. Geh. Amen. Wir wollen miteinander beten. Ich lade euch ein, dass wir das tun. Und ich würde euch bitten, vielleicht kann auch der ein oder andere auch an die Situation in Israel denken und sie mit ins Gebet hineinnehmen, weil ja, diese Welt, aber auch gerade dieser Landstrich braucht auch Barmherzigkeit Gottes, und das ist das, wofür wir auch immer wieder beten können. Lasst uns miteinander beten.